NDR Info. Logo. Das Wissenschaftsmagazin.
Sehen, schmecken, riechen, fühlen. Solange sie intakt sind, nutzen wir unsere Sinne täglich. Und für ganz unterschiedliche Dinge. Ihrer gesamten Eigenschaften und Funktionen sind wir uns aber trotzdem nicht bewusst. Könnten wir mit unserem Riechsinn auch Krankheiten wie zum Beispiel Krebs behandeln? Es gibt neue Erkenntnisse über unsere Sinne und ihre Macht. Darum geht es heute in unserem Schwerpunkt. Ein weiteres Thema: Sylt. Die Insel, die in der Vergangenheit immer mehr ihres Sandbodens an das Meer verloren hat. In den vergangenen Jahren scheint sie aber Sand angehäuft zu haben. Wissenschaftler sind stolz auf die Erfolge im Küstenschutz, die lange auf sich warten ließen. Außerdem geht es in der Sendung heute um das älteste Babyskelett in Mitteleuropa. Der archäologische Fund wird nun von Forschern genauer untersucht und die Durchblicker waren dabei. Herzlich willkommen zu Logo, dem Wissenschaftsmagazin auf NDR Info. Ich bin Maike Wahlhorn. Es war eine ewige Frage. Bricht Sylt auseinander? Und wenn ja, wann? Die Zukunft der Nordseeinsel stand immer wieder in den Sternen. Als es besonders heftige Sturmfluten gab, bei denen es zu starken Landverlusten kam, haben manche der einheimischen Sylter oft über ein Verlassen der Insel nachgedacht. Auch Wissenschaftler hat die Situation von Sylt lange besorgt. Das hat sich allerdings geändert. Die Südspitze der Insel wird zwar immer kleiner, Forscher sagen jetzt aber, die Insel sei in einem guten Zustand. Statt Stück für Stück zu schrumpfen, wie erwartet, sei sie insgesamt sogar gewachsen. Das Sandwunder von Sylt. Thomas Sambol hat nachgehakt, was es damit auf sich hat.
Das Sandwunder von Sylt, es beginnt mit einigen Klicks am Computer. Auf dem Bildschirm des Geophysikers Arvst Hinrichsen vom Landesamt für Küstenschutz sind jetzt die Konturen der Insel zu sehen, so wie bei den Autoaufklebern, mit denen Sylt-Fans ihre Fahrzeuge verzieren. Nur Autoaufkleber haben nicht diesen dicken grünen Rand, wie er bei Arvst Hinrichsen zu sehen ist. Diese Grünzone ist mal dicker, mal dünner und zieht sich von Nord nach Süd die ganze Westküste entlang. Also genau dort, wo der blanke Hans permanent an dem Eiland nagt und die Insel lange Zeit schrumpfen ließ, um bis zu 4 Meter pro Jahr. Doch damit ist jetzt Schluss, erklärt der Wissenschaftler und zeigt auf die gezackte Grünzone.
Seit 1972 wird auf Sylt mehr oder weniger regelmäßig Sand aufgespült. Und seit dieser Zeit haben wir den Verlust, den die Insel natürlich erleidet, kompensiert und zusätzlich ein Sandpuffer geschaffen. Und je mehr die Kurve nach See hin hinausragt, umso mehr wurde aufgespült. Und da können wir sehen, dass wir fast überall mindestens 10 bis 20 Meter an mehr Land, wenn man so will, geschaffen haben durch diese Sandausspülung. In einigen Bereichen geht das sogar bis zu 40 Meter, 50 Meter. In anderen Bereichen wird es auch ein bisschen enger. Aber dieser Rückgang, den wir gehabt haben, konnten wir aufhalten und das umwandeln in einen Anwachs. Das heißt, wir haben fast überall statt Rückgang einen Anwachs gehabt.
Mehr Sylt statt immer weniger, das klingt wirklich fast wie ein Wunder. Ist aber natürlich keins, erklärt Wissenschaftler Hinrichsen. Man hat ganz einfach in den letzten Jahrzehnten eine größere Menge Sand aufgespült, als das Meer mit sich gerissen hat. Dadurch sind künstliche Vordünen entstanden, die jetzt quasi wie ein Puffer die natürliche Küstenlinie schützen.
Es war wichtig, erstmal so eine Pufferzone zu bekommen. Und das konnte man nur, indem die Insel wächst. Und jetzt haben wir dieses Wachsen der Insel Richtung Westen gehabt mit 20, 30, 40 Meter breiten Vordünen. Und wenn wir dieses halten können, dann können wir auch starke Sturmfluten abwehren, ohne dass die Substanz der Insel angegriffen wird.
Früher hatte man es mit dicken Mauern versucht, mit Buhnen oder auch mit Betonklötzen im Meer, sogenannten Tetrapoden. Damit ließ sich der Landverlust aber nicht aufhalten. Im Gegenteil, so Helge Jansen von der Stiftung Küstenschutz Sylt.
Das geht nicht. Denn hartes Material ist ein Medium, das eigentlich die Welle bricht, verwirbelt und umso mehr wird mit diesem verwirbelten Wasser der Sand fortgespült. Die Ufermauer von Westerland ist das beste Beispiel dafür, denn die Mauer, die eigentlich selbst Schutz sein sollte, muss seit vielen Jahren mit Sand geschützt werden. Wenn man das nicht tun würde, wird der Untergrund der Mauer, das ist schon mal passiert, unterspült und die Mauer würde möglicherweise ins Wasser fallen.
Durch den Bau der Ufermauer hatte Westerland seinen Strand verloren. Das Sandwunder hat ihn zurückgebracht. An der Hörnum Odde ist das Wunder dagegen ausgeblieben. Die Sandzufuhr reicht nicht aus, um die Südspitze langfristig zu retten, erklärt Arvst Hinrichsen.
Man könnte, wenn man ganz viel Geld in die Hand nehmen möchte, sicherlich auch die Odde wieder ersetzen, wieder aufspülen. Es gibt Bereiche in Europa, in der Welt, wo die künstliche Insel machen. Wenn sie Dubai nehmen oder die Holländer haben einen Sandmotor bei Den Haag gebaut, wo sie über 20 Millionen Kubikmeter auf einer Fläche, so groß wie die Odde, platziert haben. Bloß die Frage ist, wem ist das wert? Wer bezahlt das? Wenn man jetzt 20 Millionen aufspült, kann man davon ausgehen, dass es 150 Millionen Euro kosten würde, so um und bei.
Vom Tisch ist die Idee eines Sandmotors vor Sylt, der den Sand gezielt in bestimmte Richtungen verdriften lässt, allerdings noch nicht. Im Gegenteil. Aber weniger um Sylts Südspitze zu retten. Es geht vielmehr um die Zukunft des Wattenmeeres, erklärt Helge Jansen von der Stiftung Küstenschutz Sylt.
Wenn wir tatsächlich eine Erhöhung des Meeresspiegels erleben werden, und daran zweifelt, glaube ich, kein Mensch mehr, dann wird das Wasser auch im Wattenmeer steigen. Dann wird das Wattenmeer gar nicht mehr trocken fallen. Das heißt, das Wattenmeer würde, auf Deutsch gesagt, auf lange Sicht verschwinden. Um das zu verhindern, könnte man zum Beispiel dort auch den Sandmotor installieren.
Ob so eine künstliche Riesensandinsel vor Sylt Sinn macht, wird gerade im Rahmen eines europäischen Forschungsprojekts untersucht. Geophysiker Arvst Hinrichsen.
Da muss man ja wissen, wie die Transportwege sind, und da werden wir in 4 Jahren Ergebnisse haben. Und dann kann man sagen, okay, es würde funktionieren, dass der Sand dann auch tatsächlich zu dem Mitwachsen des Wattenmeeres beiträgt, so wie wir das wollen. Und vorher hat es denn die Insel Sylt oder andere Bereiche, je nachdem, wo man es denn durchführen möchte, auch aktiv geschützt, sodass der Sand mehrfach Schutzwirkungen entfaltet. Aber der Sand muss ja auch dann nachher da liegen, wo man den gerne haben möchte. Es bringt ja nichts, wenn man Sand ins Wattenmeer bringt und der versandet nachher die ganzen Häfen.
Mit dem Sandwunder fürs Wattenmeer kann es also noch eine Weile dauern. Mit dem Sandwunder für Sylt ist es dagegen erstmal vorbei, jedenfalls in puncto Inselwachstum. Der Küstenschutz sei inzwischen ausreichend, sagt Wissenschaftler Hinrichsen, und noch mehr Sylt deshalb nicht nötig und zu teuer.
Ein noch stärkeres Wachsen, das sollte man, denke ich, nicht anstreben. Die Aufgabe sollte es jetzt sein, die Insel in der Substanz mit dem angewachsenen Vordünen so zu halten, aber wir werden keine neuen Vordünen vor den Vordünen aufbauen. Das heißt also, das Wachstum der Insel ist nur noch dort vorgesehen, wo wir noch nicht genügend Puffer haben. Und das sind die wenigsten Bereiche.
Das Sandwunder von Sylt. Darum ging es in Thomas Sambolds Beitrag. Und gleich kommen wir zu unserem Schwerpunkt: die Macht unserer Sinne. Die Musik, die Sie hören, ist von Alex Pudu. Die CD heißt In the Eye of the Cat. Und nun kommen wir zu unserem Schwerpunkt. Die Macht unserer Sinne. Schmecken, sehen, tasten, riechen, hören. Wenn uns jemand fragen würde, auf welchen dieser Sinne wir am ehesten verzichten würden, wenn man einen abgeben müsste, ist es schwer, darauf eine Antwort zu finden. Unsere Sinne bestimmen unser Leben. Wie sehr, ist uns manchmal gar nicht so bewusst. In der Wissenschaft werden immer mehr wichtige Eigenschaften der Sinne herausgefunden. Forscher an der Medizinischen Hochschule in Hannover haben jetzt zum Beispiel festgestellt, dass unser Gehör nicht nur wichtig für das Hören ist. Es hat auch andere Funktionen. Es kann nämlich auch unser Gedächtnis, unser Denken und unsere Konzentration mitsteuern. Michael Kurt mit Einzelheiten.
Der Hörsinn ist ein kostbares Gut des Menschen. Ein Grund dafür, warum es heute in der Medizin viele Methoden gibt, Probleme beim Hören zu behandeln. Viele Kinder, die gehörlos sind oder schwere Hörstörungen haben, können beispielsweise durch sogenannte Cochlea-Implantate wieder Geräusche und Sprache wahrnehmen. Dabei werden die Töne in elektrische Signale umgewandelt und direkt an den Hörnerv weitergeleitet. In der Regel klappt das gut, aber leider nicht immer, bedauert der hannoversche Neurowissenschaftler Andrei Kral.
Es gibt immer wieder Kinder, wo man nicht versteht, warum sie diesem Mittelwert nicht nahe kommen. Trotz dessen, dass alle Bedingungen erfüllt sind, erreichen sie nicht das, was der Kliniker von ihnen erwartet. Und es ist unklar, warum.
Wurden Sie zu spät mit einem Implantat versorgt oder können Sie mit dem Implantat nicht richtig umgehen? Auf jeden Fall legen Studien nahe, dass starke Einschränkungen beim Hören oder sogar ein Verlust des Gehörs in der Kindheit sich auch auf andere Leistungsbereiche des Gehirns auswirken. Forscher, konkret Chirurgen, Psychologen, Linguisten und Professor Kral als Neurowissenschaftler, haben die vorhandenen Studien ausgewertet und stellen fest, dass beim Fehlen des Hörsinns das Gehirn mehr Rechenkapazität aufwenden muss, die normalerweise frei wäre für andere Aufgaben.
Da läuft im Gehirn was ab, was der Sehende eigentlich gar nicht braucht. Das ist so, wie wenn Sie in Ihren Rechner eine Tabellenkalkulation machen und im Hintergrund fängt Windows an, abzudaten oder Dateien zu indizieren und auf einmal wird alles super langsam. Es ist genau derselbe Rechner, es ist genau dieselbe Tabellenkalkulation. Es läuft alles langsam, weil im Hintergrund irgendwas anderes passiert.
Manche Kinder entwickeln erfolgreich Strategien, wie sie mit ihrem Gehirn diese Mehrarbeit problemlos leisten können. Andere sind damit anscheinend überfordert. Kral und seine Kollegen haben daher einen Fragebogen, insbesondere für Eltern, entwickelt, um herauszubekommen, in welchen Bereichen man diese Kinder individuell fördern muss. Gelingt dies nicht, fällt es gehörlosen Kindern oft schwer, sich zu konzentrieren.
Ein gehörloses Kind tendiert dazu, die Aufmerksamkeit zu splitten zwischen dem Ort der konzentrierten Aufmerksamkeit, zum Beispiel auf das Spiel, was es spielt, und in die Peripherie des Gesichtsfeldes. Das heißt, ein Teil der Aufmerksamkeit, die auf einen Ort normalerweise konzentriert ist, verschiebt sich in die Peripherie.
Mit der Folge, dass ein betroffenes Kind oft Aufmerksamkeitsdefizite hat. Angelika Ilk, Therapeutin und Medizinpädagogin im Deutschen Hörzentrum, glaubt, dass solche Schwierigkeiten nicht sein müssen, wenn frühzeitig Cochlea-Implantate eingesetzt werden und wenn parallel in der Familie gelernt wird, mit einem betroffenen Kind richtig umzugehen.
Wenn mit einem Kind frühkindlich nichts gemacht wird, wenn vieles schleifen bleibt, dann hat das kognitive Auswirkungen. Das ist für mich definitiv. Aber was dann gemacht wird, das entscheiden eben die Eltern.
Bei einem gehörlosen Kind wird darüber hinaus das Arbeitsgedächtnis zusätzlich stark belastet. Der Grund? Dadurch, dass Höreindrücke durch visuelle Eindrücke kompensiert werden müssen, ist für das Gehirn eine wesentlich größere Rechenleistung zu erbringen, was eben das Arbeitsgedächtnis stärker beansprucht. Doch die negativen Auswirkungen des Hörverlustes müssen sich nicht unbedingt auch negativ auf andere Leistungsbereiche auswirken. So kann zum Beispiel die Gebärdensprache dabei helfen, dass es nicht zu Defiziten kommt. Und falls ein Kind frühzeitig Cochlea-Implantate erhält, können auch dadurch Mängel ausgeglichen werden.
Wenn ich hier Kinder sehe in der täglichen praktischen Routine, die sehr früh implantiert wurden, die keine zusätzlichen Auffälligkeiten haben und vor allen Dingen die beidseits implantiert wurden und bekommen dann eine intensive Förderung, wo intensiv mit ihnen gesprochen wird, wo viel gesungen wird, dann sehen wir keine Störungen in diesen Aufmerksamkeitsbereichen oder Arbeitsgedächtnisbereichen.
Wenn die Kinder eine erfolgreiche Strategie angeboten bekommen, mit der sie das Fehlen eines wichtigen Sinnes kompensieren können. Was für Kinder gilt, scheint übrigens auch für ältere Menschen zu gelten. Ein Hörverlust kann zu Einschränkungen der Leistungsfähigkeit des Gehirns führen, wenn der Verlust des Gehörs nicht ernst genommen wird. Auch hier kann ein Hörimplantat helfen, legt eine Studie von Angelika Ilk nahe.
Patienten, die leichte kognitive Defizite im Alter schon aufwiesen, haben nach der Implantation eine Verbesserung ihrer kognitiven Fähigkeiten erlebt. Und das war für uns sehr erfreulich. Und wir werden weitere Studien durchführen, um zu schauen, inwieweit eben ein Hörhilfsmittel, wenn es frühzeitig eingesetzt wird, kognitive, degenerative Prozesse aufhalten kann.
Auch wenn bei schweren, hörgeschädigten Menschen Schwierigkeiten im kognitiven Bereich aufmerksam beobachtet werden müssen, Nichthörende sind beispielsweise Hörenden gegenüber manchmal sogar im Vorteil, so André Kral, Direktor des Instituts für Audio- und Neurotechnologie der Medizinischen Hochschule Hannover.
Es gibt Aufgaben, die im gehörlosen System viel effektiver laufen, weil sie viel besser trainiert sind, wie zum Beispiel Unterscheidung von Gesichtern.
Wer die Gebärdensprache beherrscht, kann sich übrigens genauso anspruchsvoll und differenziert unterhalten oder komplizierte Gedanken ausdrücken wie jemand anderes mit Sprache. Eine Tatsache, die wir im Radio leider schlecht dokumentieren können, aber wir können zeigen, dass die 9-jährige Susan, die seit ihrem 2. Lebensjahr dank eines Cochlea-Implantats hören kann, mit dieser Hörhilfe sehr zufrieden ist, aber auch dann und wann das Leben ohne eingeschaltetes Implantat genießen kann.
Eigentlich beides gleich Spaß, weil beim Hören, da kann man immer Musik hören und so. Aber wenn man gar nichts hat, dann kann man besser schlafen und ist alles auch echt toll.
Das war ein Beitrag von Michael Kurt. Nicht nur was das Hören betrifft. Der Verlust eines unserer Sinne hat Folgen, die das ganze Leben verändern können. Die Gründe eines solchen Verlusts sind bei manchen Sinnen relativ klar. Die Augen werden schlechter, also sehen Menschen auch schlechter. Der Grund kann auch ein Star sein, eine andere Erkrankung oder ein Unfall, bei dem die Augen verletzt worden sind. Und ein plötzlicher Verlust des Gehörs hat mit den Ohren zu tun, dem Trommelfell und allem, was zum Ohr dazugehört. Aber wie ist es bei einem Verlust unseres Riech- oder Schmecksinns? Genau das, besonders in Bezug auf den Riechsinn, untersucht Thomas Hummel, Forscher am Universitätsklinikum in Dresden. Ich habe mit ihm darüber gesprochen. Als erstes hat mich natürlich interessiert, ob es das überhaupt gibt, einen Verlust des Riech- oder Schmecksinns, von denen während einer Erkältung jetzt einmal abgesehen. Können wir einen dieser Sinne auch ganz verlieren?
Jeder 20. in der Bevölkerung kann nicht riechen. Also 5% der Allgemeinbevölkerung hat keinen funktionierenden Geruchssinn.
Und was hat das für Folgen für die Betroffenen?
Also wir haben bei uns an der Klinik eine Riechsprechstunde, Schmecksprechstunde, zu der Leute kommen, die Probleme mit ihrem Geruchssinn oder ihrem Geschmackssinn haben. Und bei diesen Leuten, die sind sehr stark davon betroffen. Die sind typischerweise leicht depressiv. Das wird sehr stark beklagt, dass zum Beispiel die eigenen Kinder nicht mehr gerochen werden können, dass der Ehepartner nicht mehr gerochen werden kann, dass in der Sexualität Probleme auftauchen, die es früher nicht gab. Beruflicher Natur, hier wird es manchmal auch geäußert, bei Leuten, die zum Beispiel Köche sind, da ist es evident, dass hier Riechen ganz bedeutsam ist. Aber auch zum Beispiel bei Automechanikern, also auch die, wenn nicht mehr Benzin von Wasser unterscheiden können oder wenn ein Kabelbrand ist irgendwo oder es riecht verbrannt. Wenn sie das nicht mitbekommen, dann sind sie schon verarmt. Dann brauchen sie auch Kollegen, die sie darauf hinweisen. Insgesamt führt ein Riechverlust eben zu einer Verunsicherung. Das ist so das, was wir bei den meisten Patienten, die zu uns kommen, Leuten, die zu uns kommen, bemerken, dass sie unsicher sind. Es fängt schon mit dem eigenen Körpergeruch an. Also sie wissen nicht, ob sie selbst riechen, ob ihre Wohnung riecht, ob sie Mundgeruch haben, wie das Essen vor ihnen riecht, wie sie hinterher riechen werden. Das ist alles, die Information fehlt ihnen und das macht sie nicht sicherer. Ihr Leben verarmt und verlieren dadurch enorm an sozialer Kompetenz.
Die Gründe für den Verlust oder auch die Störung des Schmeck- oder Riechsinnes eines Menschen untersuchen Sie ja in Dresden. Haben Sie schon Ergebnisse? Woran kann das liegen?
Hat ein Riechverlust sehr viel mit Altwerden zu tun. Also man sollte nicht alt werden. Wenn Sie Leute angucken, die älter sind als 50, von denen hat jeder Vierte eine Riechminderung. Leute, die älter sind als 70, von denen hat jeder Dritte ein dramatisches Riechproblem. Wenn Sie Leute nehmen, die sind als 80, dann hat jeder Zweite hat eine deutliche Einschränkung des Riechvermögens. Das Zweite ist dann, wenn Sie eine chronische Entzündung der Nase haben, dann führt das auch zu einem schleichenden Riechverlust im Laufe der Zeit. Dann der posttraumatische Riechverlust, also nach einem Schädel-Hirn-Trauma. Wenn Sie Ihren Kopf irgendwie anstoßen, kann ein relativ mildes Trauma sein oder bei einem Schädelbruch. Da ist in Abhängigkeit vom Schweregrad des Unfalls, tritt auch ein Riechverlust ein. Auch bei einem ganz banalen Schnupfen. Auch da kann, wenn Leute älter sind als 50 typischerweise, dann finden wir auch da häufiger einen bleibenden Riechverlust.
Wie lässt sich das überhaupt untersuchen? Wie muss ich mir Ihre Arbeit vorstellen?
Ganz wichtig ist für uns das Gespräch, dass wir einfach mit den Leuten, die zu uns kommen, sprechen. Das tun wir sehr ausgiebig, dann schauen wir extensiv in die Nase, das tun wir mit Endoskopen, gucken uns die Nase an, wie die von innen aussieht, ob eben solche Polypen auftauchen, ob Schleim in der Nase ist. Dann machen wir Riechtests mit dem Patienten und dazu haben wir ganz verschiedene Weise, dass wir einmal Düfte erkennen müssen. Ich gebe ihnen einen Duft vor die Nase und sie wählen dann aus anhand von einer Tafel, auf der meinetwegen 4 Begriffe stehen. Und aus den 4 Begriffen wählen Sie denjenigen aus, der am ehesten auf den Duft zutrifft. Dann messen wir Riechschwellen, also auf welcher Konzentration werden Gerüche gemessen, wie werden Düfte unterschieden, das wäre so eine dritte Aufgabe. Dann leiten wir evozierte Potenziale, ob das sind aus den Hirnströmen abgeleitete Signale, mit Elektroden auf den Kopf kleben, geben Leuten Düfte in die Nase. Und dann gucken wir uns die Reizantworten an, also was das Gehirn auf Düfte sagt schauen uns die Strukturen an im Gehirn, die sehr viel mit Riechen zu tun haben. Da ist der sogenannte Riechkolben, der Bulbus olfactorius, ein Hirnteil, das aussieht wie so ein kleiner Wurm, das Wichtigste eigentlich, was das Riechen angeht. Und einfach, wir können daraus ablesen, wie groß der ist. Das sagt was über die Prognose aus und vieles andere mehr. Aber dann der Rest des Informaturen ist dann eher experimentell.
Schmecken und riechen wir eigentlich alle das Gleiche? Also könnten Sie messen, ob etwas, das ich als salzig bezeichnen würde, der gleiche Geschmack ist, den jemand hat, der zu dem gleichen Urteil, also zu salzig kommt?
Das ist eine gute Frage. Da gibt es ein Phänomen, die sogenannte spezifische Anosmie, in der wir sehen können, dass Leute bestimmte Düfte überhaupt nicht wahrnehmen können und andere Leute nehmen, die sehr gut wahr. Da gibt es ein klassisches Beispiel, ist das Abbauprodukt vom Testosteron, das Androstenon. Und das riecht so sehr stark urinös und schweißig für Leute, die es wahrnehmen können. Und dann gibt es aber etwa in der Bevölkerung 60%, die das gar nicht wahrnehmen. Und das Interessante dabei ist, dass man das verändern kann. Wenn sie sich zu dem Duft exponieren, wenn sie sich aussetzen zu dem Duft über eine Reihe von Wochen, jeden Tag, mehrfach täglich, dann können sie mit einer hohen Wahrscheinlichkeit auch nach einer Weile diesen Duft wahrnehmen. Das heißt auch wieder, dass unser Geruchssinn plastisch ist. Also wir können uns da verändern. Wenn Düfte für uns interessant werden, auch wenn sie sozial interessant werden oder aus anderen Gründen interessant werden, dann können wir da besser werden und die Sensibilität dramatisch ändern. Das ist das, was Köche tun. Das ist das, was Parfümeure tun. Das ist so, die üben das ja auch in ihrer Parfümerieschule, wo sie jeden Tag dann Düften schnuppern. Nicht nur kurz, sondern ich glaube, das geht jeden Tag um so 2-3 Stunden, wo dann Düfte gerochen werden und benannt werden. Und die machen quasi auch so eine Schulung.
Aber das ist beim Geruch das Gleiche wie beim Schmecken? Also dass es offensichtlich eine unterschiedliche Wahrnehmung gibt?
Beim Schmecken gibt es auch solche Unterschiede. Also hier gibt es so ganz große Unterschiede, dass hier im Schnitt Frauen besser schmecken als Männer. Beim Riechen und beim Schmecken ist es so, dass Frauen da besser abschneiden.
Können wir den Verlust oder auch die Störung unseres Riech- oder Schmecksinns vorbeugen? Also dafür sorgen, dass diese beiden Sinne für uns erhalten bleiben?
Das ist eine sehr gute Frage und die Antwort darauf, wir wissen es nicht. Eine Sache, die bedeutsam ist, ist Gesamtgesundheit. Je gesünder sie insgesamt sind, desto besser ist ihr Riechvermögen.
Und wenn es einmal soweit sein sollte, also unser Schmecken oder unser Riechen gestört sein sollten, lässt sich das behandeln und wenn, wie?
Hier gibt es Möglichkeiten, zumindest ganz klar gezeigt bei den infektbedingten Riechstörungen, dass hier ein Riechtraining auch was hilft.
Wie würde das aussehen?
Das ist eine schlichte Angelegenheit. Wir empfehlen hier 4 verschiedene Düfte, die morgens und abends gerochen werden sollen, sich ins Badezimmer stellt, ein Ort, wo man morgens und abends in der Regel vorbeikommt und dann an diesen Duftfläschchen jeweils 20 Sekunden riecht, nicht nur für 14 Tage, sondern für 6 bis 9 Monate.
Was unser Hören oder Sehen betrifft, wissen wir ja schon unglaublich viel. Wie ist das mit dem Schmecken und Riechen? Glauben Sie, dass es da noch viele Dinge gibt, die wir noch nicht wissen, die dringend noch erforscht werden sollten?
Da gibt es tatsächlich sehr viel. Also da hängt das Riechen und Schmecken, man kann es plakativ formulieren, dem Hören um 40 Jahre hinterher. Hier für uns ist das Spannendste, eine Riechtherapie zu entwickeln. Dass wir Leuten tatsächlich mit einem Riechverlust nach einem Schädel-Hirn-Trauma oder nach einem Infekt oder auch älteren Leuten, dass wir hier das Riechen wieder herstellen können. Sowas finde ich unglaublich spannend. Und ich denke, in den nächsten Jahrzehnten werden wir da vorankommen.
Das war Thomas Hummel, Wissenschaftler am Universitätsklinikum in Dresden. Unsere Sinne sind ausgesprochen fleißig. Jede Sekunde schicken sie riesige Mengen von Informationen an unser Gehirn, die in unserem Kopf erst einmal verarbeitet werden müssen. Unsere Augen liefern ständig unzählbare und sehr detailreiche Bilder. Unsere Ohren fluten unser Gehirn geradezu mit Klangeindrücken. Alles zusammen könnte natürlich in unseren Köpfen zu einer absoluten Verwirrung führen. Macht es aber nicht. Zumindest im Normalfall nicht. Unser Gehirn beachtet nämlich viele der Informationen gar nicht. Es selektiert. Ein Phänomen, das wir alle kennen. Es heißt Aufmerksamkeit. Und die gilt eben nicht allen Informationen. Wissenschaftler untersuchen, was, wie und warum wir bestimmte Dinge gezielt übersehen und überhören.
Sie können jetzt bei einem kleinen psychologischen Experiment mitmachen. Außer natürlich, sie sitzen hinterm Steuer oder tun sonst irgendetwas, das ihre Aufmerksamkeit erfordert. Die Aufgabe ist ganz einfach. Zählen Sie die Paukenschläge in dem Musikstück, das Sie schon hören. Und jetzt die Frage. Nein, nicht wie viele Paukenschläge es waren. Das Zählen war nur ein Ablenkungsmanöver. Die Frage lautet, ist Ihnen an der Musik irgendetwas Seltsames aufgefallen? Irgendwelche Klänge oder Instrumente, die in einem Stück klassischer Musik nichts zu suchen haben? Eine elektrische Gitarre vielleicht? Hören Sie nochmal hin. Hier die entscheidende Passage. Eindeutig eine E-Gitarre. Ein österreichischer Jazzmusiker hat extra für dieses Experiment, also sprach Zarathustra, von Richard Strauss um diese Einlage bereichert. Die Psychologin Sabrina Lessiak hat das Experiment an der Universität Klagenfurt mit 115 Teilnehmern gemacht und ein verblüffendes Ergebnis bekommen.
Von den Prozenten her ist es so, dass mehr als die Hälfte, nämlich genau genommen 57% unter der Versuchsbedingung die E-Gitarre nicht bewusst wahrnimmt.
Mussten die Versuchspersonen dagegen keine Paukenschläge zählen, wunderten sich fast alle über die E-Gitarre oder zumindest die für dieses Stück ungewöhnlichen Klänge, die sie beim Hören bemerkt haben. Die E-Gitarre ist also nicht schwer zu erkennen. Doch wenn wir auf etwas anderes achten, nehmen wir sie schlicht und ergreifend nicht wahr. Was wir bewusst wahrnehmen, ist eben nicht einfach das, was unsere Sinnesorgane aufnehmen. Denn das Gehirn verarbeitet die Informationen, es verändert sie und lässt vieles selbst entschieden weg. Auch dabei geht vieles unter. Wenn die Kirchturmglocken loslegen, ist vom Wecker nichts mehr zu hören, obwohl er natürlich gleich laut weiter tickt. Auch beim Sehen ignorieren wir Unwichtiges, wie eine berühmte amerikanische Studie zeigt. Übersetzt trägt sie den schönen Titel »Gorillas in unserer Mitte«. Die Forscher zeigten ein Video von ein paar Basketballspielern. Die Teilnehmer hatten die Aufgabe, die Pässe der Spieler mit den weißen T-Shirts zu zählen.
Waren durch diese Zählaufgabe abgelenkt und haben nicht bemerkt, dass im Laufe dieses Videos eine Person verkleidet in einem Gorilla-Kostüm quer durch das Bild läuft.
Der Pseudogorilla bleibt sogar einmal stehen und trommelt sich auf die Brust. Als die Forscher den Teilnehmern hinterher das Video noch einmal zeigten, konnten viele es nicht glauben und riefen, das habe ich übersehen? Eigentlich ist es eine Stärke unseres Gehirns, dass es Dinge ausblenden kann, die gerade nicht wichtig sind. Wir würden uns sonst in der Welt voller Bilder und Töne nicht zurechtfinden. Aber es kann fatal sein, wenn wir das Falsche ausblenden. Wer hinter dem Steuer telefoniert, macht genau das, sagt die Psychologin Sabrina Lessiak.
Es ist einfach so, dass durch dieses Gespräch, das geführt wird, die Aufmerksamkeit ganz stark dorthin gelenkt wird und dass man sehr viele andere Informationen nicht bewusst wahrnimmt. Und das betrifft nicht nur das Telefonieren mit dem Handy, sondern natürlich auch mit der Freisprechanlage.
Einige Studien finden mehr Unfälle, wenn Autofahrer telefonieren, andere allerdings weniger. Womöglich geben telefonierende Autofahrer weniger Gas. Das kann man aber auch ohne Handy tun und ist dann auf jeden Fall auf der sicheren Seite.
Das war ein Beitrag von Jochen Paulus über das gezielte Ausschalten von unseren Sinnen für bestimmte Informationen. Präsentiert von Uke Bandixen. Für das Sehen benutzen wir unsere Augen, für das Hören unsere Ohren, für das Schmecken unsere Zunge und für das Tasten oder Fühlen unsere Haut bzw. unsere Finger. Und Gerüche nehmen wir mit der Nase wahr. Aber nicht nur, wie Wissenschaftler schon vor einigen Jahren herausgefunden haben. Auch andere Teile unseres Körpers sind mit Riechsensoren ausgestattet. Hans Hatt untersucht an der Ruhr-Universität in Bochum, was das für uns bedeutet. Ich habe mit ihm gesprochen. Wie ist das? Kann ich tatsächlich auch mit der Haut oder zum Beispiel auch dem Darm Düfte wahrnehmen?
Man kann mit Haut und Darm natürlich nicht riechen im eigentlichen Sinne. Das heißt, es wird nicht unser Gehirn informiert, dass dort jetzt ein Duftstoff auf der Haut oder im Darm ist, sondern dieselben Sensoren, die wir in der Nase benutzen, um diese Vielzahl von Düften in der Luft zu erkennen und zu unterscheiden, die haben wir auch in den letzten Jahren zunehmend in den Hautzellen, in den Darmzellen gefunden, aber auch im Herzen oder in der Leber. Und dort haben diese Sensoren die Bedeutung, dass sie auf Düfte reagieren, dass Düfte dann die Funktion dieser Zellen verändern, zum Beispiel im Darm, dahingehend, dass der Darm sich schneller bewegt, damit auch besser verdaut, oder dass die Hautzellen schneller wachsen und damit Wunden sich schneller heilen.
Aber die Sensoren arbeiten anders als in der Nase. Wie funktioniert das?
Also in der Nase hat der Sensor, der einen Duft, zum Beispiel einen Vanilleduft, der in der Luft liegt, wahrnehmen muss. Das ist wie so ein Schloss und das Duftmolekül wäre der Schlüssel. Und wenn also der passende Schlüssel, also das Vanillemolekül, in diesem Schloss steckt, dann kann das aufgesperrt werden und die Riechzellen in der Nase produzieren aufgrund dieser Aktivierung dieses Riechsensors nun einen elektrischen Strom, den sie zum Gehirn leiten, über Nervenbahnen und das Gehirn informieren. Also die Vanillezelle sendet einen Strompuls und sagt dem Gehirn, ich bin gerade von einem Vanillemolekül getroffen worden. Und daran erkennen wir eben, dass wir gerade Vanille in der Luft haben. In der Haut oder im Darm zum Beispiel ist es so, dass der gleiche Vanillesensor eben auch vorkommt. Aber wenn man ihn dort, dieses Schloss, aufsperrt und aktiviert, dann verändert er in den Zellen jetzt das Verhalten, sich zu teilen. Das heißt, er produziert dort keinen Strom, sondern in diesem Fall teilen sich die Zellen schneller. Er sendet ein Signal in den Kern dieser Zellen und sagt, jetzt teile ich mal öfters.
Wir haben jetzt vom Darm geredet und von der Haut. Wo überall gibt es sonst noch Riechsensoren?
Eigentlich überall. Wir haben gerade in einer großen, umfassenden Arbeit ungefähr 25 Gewebe des Menschen angeschaut. Die Leber, die Niere, die Lunge. Überall haben wir solche Riechsensoren aus der Nase gefunden. Wir konnten auch zeigen, dass natürlich einige dieser Sensoren, die wir da gefunden haben, tatsächlich auch Wirkungen haben auf diese Organe, sodass man also über die Düfte kann man damit auch die Funktion dieser Organe verändern. Im Herzen kann man die Schlagfrequenz des Herzens verändern. In der Leber haben wir es also für ein Leberkarzinom, für einen Leberkrebs gezeigt, dass dort genau wie in der Prostata das Wachstum von diesen Krebszellen reduziert werden kann. Also ganz unterschiedliche Funktionen in den verschiedenen Zellen. Wir wissen, und das kennt man aus dem Tierreich selbst, von Affen zum Beispiel, dass sie bestimmte Kräuter mit bestimmten Aromen essen, wenn sie Magenbeschwerden oder Darmbeschwerden haben. Und das gilt ja für uns auch. Wir wissen auch, dass wenn wir eben Verdauungsbeschwerden haben, dass man da bestimmte Gewürze am besten isst und die dann helfen. Und in diesen Gewürzen und diesen Nahrungsmittel, die man da aufnimmt, das sind ja alles duftende Pflanzen in der Regel, also ätherische Öle, die genau über diese Riechrezeptoren zum Beispiel ihre Wirkung ausüben können, sodass man also sagen kann, es gibt an einigen Stellen nun doch wissenschaftliche Ansätze, dass eine Aromatherapie eine Wirkung auch nachgewiesen haben kann, aber leider ist halt so, dass auch in diesem Gebiet der Aromatherapie sich eben sehr, sehr viel tummelt, was nun nicht besonders wissenschaftlich seriös ist.
Aber es wird daran geforscht.
Es wird zunehmend daran geforscht und ich glaube, dass diese Forschungsrichtung eine völlig neue Situation eröffnet, dass man für Diagnose und für Therapie von Erkrankungen, dass man da eine ganze Menge neue Erforschungen bis hin eben zur Krebstherapie über diese Erkenntnisse der Riechrezeptoren in den Geweben in einigen Jahren erlangen kann. Wir wissen ja leider noch viel zu wenig darüber, was diese vielen Riechsensoren, die wir jetzt in den unterschiedlichen Geweben finden, welche Funktion die haben. Denn wir können die Funktion eines solchen Riechsensors erst dann natürlich studieren, wenn wir wissen, was ist der passende Duft, mit dem ich ihn stimulieren kann. Zu jedem dieser Schlösser, Duftschlösser sozusagen, gibt es einen passenden Schlüssel. Und den muss man erst mal finden natürlich. Und wir kennen jetzt ungefähr, der Mensch hat 350 verschiedene solcher Duftsensoren, mit denen er alle Düfte dieser Welt wahrnehmen kann. Also wir können gerade etwa von 10% dieser Duftsensoren kennen wir den passenden Schlüssel.
Unser Riechsinn kann ja bei allen möglichen Dingen helfen, das richtige Essen zu finden. Das Riechen kann unsere Stimmung verändern, auch bei der Partnerwahl zur Seite stehen, wie Sie ja nun gerade untersuchen, möglicherweise sogar für medizinische Behandlungen sehr nützlich sein. Aber inwiefern kann auch der Riechsinn uns steuern, also Macht über uns ausüben?
Ja, das Riechen an sich läuft natürlich hauptsächlich über die Nase ab und von dort wird eben die Information direkt in unsere Emotions- und unsere Gedächtniszentren hineingeleitet. Diese Strompulse laufen direkt in diese alten Zentren unseres Gehirns und beeinflussen uns da meist unbewusst. Viele dieser Dinge sind bis heute nicht bekannt und da ist, glaube ich, noch ein riesiges Potenzial für die Zukunft da, um diesen Einfluss der Düfte auf den Menschen im Detail zu untersuchen.
Das war Hans Hatt, einer der bekanntesten Riechforscher in Deutschland. Die Macht unserer Sinne, darum ging es heute in unserem Schwerpunkt in Logo. Und gleich um Schlaganfälle, die es leider immer öfter unter jungen Menschen gibt. Am 10. Mai, also am Dienstag, war der bundesweite Welttag gegen Schlaganfall, ausgerufen von der Stiftung Deutsche Schlaganfallhilfe. Einmal im Jahr findet dieser Tag statt, an dem Ärzte, Selbsthilfegruppen und Forscher über das Thema informieren möchten. Denn es sind sehr viele Menschen betroffen. Etwa 270.000 Menschen im Jahr bekommen in Deutschland einen Schlaganfall. Und darunter immer mehr junge Menschen, wie Wissenschaftler herausgefunden haben. Woran liegt das? Peter Kulakowski hat nach Antworten gesucht.
Ein Schlaganfall in der Jugend. Vor wenigen Jahren noch undenkbar. Heute ist das anders.
Also was wir nicht wussten, dass das auch in so jungen Jahren passieren kann. Und das hat uns also sehr schwer getroffen, dass es auch ein Kind treffen kann. Sie hat also fast 5 Wochen im Krankenhaus gelegen, davon also wirklich 3, wo sie also wirklich gar nicht richtig reden konnte. Das war für uns und für die Sarina natürlich ganz schlimm.
Sieglinde Zink denkt mit Schrecken an den Tag zurück, als ihre Tochter Sarina der Schlag traf. Dabei gab es auch für die damals 20-jährige junge Frau keinerlei Anzeichen, dass sie einen Schlaganfall erleiden würde, erinnert sich auch Sarina Müller-Zink selbst.
Ich war im Wasser, war am Schwimmen mit Freunden. Die Freunde sind dann aus dem Wasser rausgegangen. Ich habe gesagt, ich ziehe noch ein paar Bahnen. Also dann merkte ich auf einmal, dass meine rechte Seite irgendwas nicht stimmte mit. Hab mich dann Hängen und Würgen zum Rand gezogen und wollte dann aussteigen aus dem Wasser. Hab meinen Freunden wahrgemacht mit einem Winken, dass ich irgendwas habe, aber die haben es nicht bemerkt oder haben mir zurückgewunken netterweise.
2 Jahre liegt der Vorfall jetzt zurück. Ihre Ausbildung als Altenpflegerin musste sie abbrechen. Doch insgesamt geht es Sarina Müller-Zink dank der verbesserten medizinischen Versorgung und der Betreuung durch die Deutsche Schlaganfallhilfe wieder richtig gut.
Ja, normalerweise kennt man das mit einem Schlaganfall, dass nur ältere Personen einen Schlaganfall kriegen, aber der Schlaganfall kennt kein Alter.
Medizinisch handelt es sich bei der Apoplexie, dem Schlaganfall oder Gehirnschlag, um eine plötzliche und akute Durchblutungsstörung im Gehirn, die zu einem Ausfall von Funktionen des Zentralnervensystems führt. Die Folgen? Unter anderem Lähmungen, Seh-, Sprech- und Schluckstörungen, Taubheitsgefühl und starker Kopfschmerz. Allerdings, die Symptome können auch wieder verschwinden, obwohl es hier auf ganz besonders schnelle Hilfe ankommt, erklärt der Neurologe Dr. Christoph Klei von der Deutschen Schlaganfallhilfe und Chefarzt an der GFO-Klinik in Troisdorf bei Köln.
Also es gibt Familien, in denen Schlaganfälle häufiger auftreten. Letztlich sind die Ursachen noch nicht hundertprozentig bekannt, aber bei diesen Patienten kommt es zu einer frühen und stärkeren Ausbildung von Arteriosklerose, einer Fett- und Kalkablagerung in den Blutgefäßen als in anderen Familien. Der Schlaganfall ist eine Erkrankung des höheren Lebensalters und die allermeisten Patienten sind 70 und älter. Aber natürlich gibt es eine Streuung und es gibt auch Schlaganfallpatienten, die schon als Jugendliche, sogar als Kinder betroffen sind. Das sind dann häufig Patienten, die über entsprechende genetische Defekte verfügen oder aus irgendeinem Grunde Schwächen in der Blutgefäßausbildung für das Gehirn haben.
Der Schlaganfall ist die dritthäufigste Todesursache in Deutschland und die häufigste für Invalidität. Überlebende werden nicht selten dauerhaft pflegebedürftig. Von den jährlich etwa 270.000 Schlaganfällen ist zwar etwa ein Viertel leicht und die Symptome flüchtig, doch die Gefahr bleibt und wird von vielen Betroffenen und mitunter auch von Ärzten entweder nicht erkannt oder unterschätzt. Gerade bei jüngeren Leuten warnen eindringlich Kinderärzte, Neurologen und die Deutsche Schlaganfallhilfe. Genaue Zahlen, wie viele junge Patienten schon einen Schlaganfall erlitten haben, gibt es bislang noch nicht. Die Symptome des kindlichen Schlaganfalls werden nämlich oft nicht oder falsch gedeutet, sind subtiler. Bestimmte Anzeichen, wie etwa Krampfanfälle, spielen bei Kindern eine größere Rolle als bei Erwachsenen. Die Unkenntnis, dass Schlaganfälle überhaupt bei Kindern auftreten, sowie die unspezifische Symptomatik führen dann oft zu einer Verzögerung der Diagnostik. Was Wissenschaftler inzwischen wissen, selbst Kleinkinder und sogar Föten im Mutterleib können betroffen sein. Angaben der Arbeitsgemeinschaft der wissenschaftlichen medizinischen Fachgesellschaften zufolge wird in bis zu einem Viertel der Fälle der Schlaganfall von dem behandelnden Arzt nicht als solcher erkannt. Dr. Christoph Klei.
Wir schulen das seit vielen Jahren und machen immer wieder auf die Symptome aufmerksam. Es gibt auch andere Erkrankungen, die einen Schlaganfall vortäuschen können. Und deswegen gilt grundsätzlich die Devise, in dem Moment, wo man auch nur dran denkt, dass ein Mensch einen Schlaganfall haben könnte, sollte er auf eine Stroke Unit eingewiesen werden.
Die Zahl der jungen Menschen, die mit einem Schlaganfall im Krankenhaus liegen, steigt. Was aber nicht daran liegen muss, dass auch die Zahl der Betroffenen steigt, sagen Wissenschaftler. Bei jungen Menschen wurde der Schlaganfall früher nur häufiger einfach gar nicht erkannt und daher auch nicht optimal behandelt. Inzwischen haben einige Kliniken spezielle Stationen für Schlaganfallpatienten gleich welchen Alters eingerichtet, die sogenannten Stroke Units.
Wir schreiben gerade einen Verlegungsbericht für eine Patientin, die jetzt 24 Stunden hier war und jetzt auf die Normalstation verlegt werden kann.
Natürlich, die sind unsere Patienten sehr besondere. Sie brauchen mehr Aufmerksamkeit, 24 Stunden Überwachung. Wir versuchen alles erklären, warum sie Schlaganfall bekommen haben und eine richtige Ursache finden.
In den Stroke-Units werden nicht nur Schlaganfälle behandelt. Ärzte und Pflegekräfte sind auch darin geschult, die Ursachen, die zu einem Gehirnschlag geführt haben, zu erkennen und zu behandeln. Besonders wichtig, weil nach einem kleinen Schlaganfall in den nächsten 3 Monaten 20% der Betroffenen einen großen Schlaganfall erleiden werden. Besonders in Nordamerika und Kanada haben sich bereits spezielle Kinderschlaganfallzentren entwickelt, die Heranwachsende bis zum Alter von 18 Jahren regelmäßig zu Kontrolluntersuchungen einladen. Damit sollen die Diagnostik und Therapie optimiert, neurologische Störungen wie etwa Lähmungen oder Spastik frühzeitig erkannt und entsprechende medizinische Präventionsmaßnahmen eingeleitet werden.
Schlaganfälle. Die Zahl der jungen Betroffenen steigt. Das war ein Beitrag von Peter Kolakowski.
Notizen aus der Wissenschaft.
Die Verbraucherschutzorganisation Foodwatch schlägt Alarm. Ob Leberwurst, Salami oder Mett fürs Brötchen, viele Aufschnittsorten, die rohes Fleisch enthalten, können eine ernsthafte Leberentzündung auslösen, an der immer mehr Menschen erkranken. Denn durch das Schweine- oder Wildfleisch kann ein Virus übertragen werden, der für diese Entzündung sorgt, wie Wissenschaftler jetzt herausgefunden haben. Jede 5. Wurst enthält nach ihren Untersuchungen Erbmaterial von Hepatitis E-Viren. Gut durcherhitzte Würste seien keine Gefahr, Rohwürste und Mett dagegen schon, so die Forscher am Bundesinstitut für Risikobewertung. Besonders betroffen sind vor allem Risikogruppen wie etwa Krebspatienten. Für sie ist eine Hepatitis E-Infektion alles andere als harmlos. Die Erkrankung kann im schlimmsten Fall zu tödlichem Leberversagen führen. Menschen mit intaktem Immunsystem bleiben dagegen oft symptomfrei und bemerken die Krankheit überhaupt nicht. Die Liste der gefährdeten Tiere in Australien ist länger geworden. Dort leben besonders viele Arten, die es sonst nirgendwo auf der Welt mehr gibt. Die australische Regierung hat fast 50 Tier- und Pflanzenarten neu auf die Liste gesetzt. Darunter sind 9 Spezies, die besonders gefährdet sind. Die Behörden in Australien wollen darum unter anderem das Bürstenschwanz-Rattenkänguru, den Schwalbensittich, aber auch mehrere Albatross- und Orchideenarten besser als bisher vor dem Aussterben schützen. Es ist kein Mythos, es gibt sie tatsächlich, die Sperma-Allergie. Sie ist selten, aber nicht ganz ungefährlich, wie Wissenschaftler aus München herausgefunden haben. Die Allergie kann nicht nur Frauen, sondern auch Männer treffen. Beim Kontakt von Samenflüssigkeit mit der Haut kann es bei den Betroffenen zu Schwellungen und Rötungen, Quaddelbildung und sogar Ausschlag am ganzen Körper kommen. Einigen Patienten wird auch übel, sie bekommen Durchfall oder müssen sich erbrechen. Der Zoo Leipzig will in Zukunft Koalas züchten. Als dritter Zoo in Deutschland nach Duisburg und Dresden hält er die australischen Beuteltiere. Ab diesem Wochenende ist das Koala-Haus geöffnet, ein denkmalgeschütztes, für 1,5 Millionen Euro umgebautes Affenhaus. Bislang wohnt allerdings nur ein einziger Koala darin, ein Männchen namens Obi Obi. Er soll aber noch mindestens ein Männchen und ein Weibchen zur Gesellschaft bekommen, sagte der Zoodirektor. Wann das aber soweit sein wird, ist noch offen. Koalas sind in Zoos selten. In Europa gibt es gerade einmal 37 der Tiere in Zoos.
Das waren Notizen aus der Wissenschaft, präsentiert von Peter Stein.
Die Durchblicker. Wissensreportagen von der Ostsee bis zum Bodensee.
In der Uckermark, nordöstlich von Berlin, haben Archäologen einen sensationellen Fund gemacht. Ein Babygrab, und zwar eines aus der Mittelsteinzeit. Das Skelett, das die Forscher in dem Grab gefunden haben, ist 8400 Jahre alt und trotzdem fast vollständig erhalten. Es ist das älteste Babyskelett, das es in Mitteleuropa gibt. Warum ist das Kind gestorben? Eine Frage, der die Wissenschaftler genauer nachgehen wollten. Um mehr über die Todesursache dieses Kindes und seine Lebensumstände herauszufinden, untersuchen sie nun jeden einzelnen Knochen ihres Fundes. Miriam Freudig hat dabei zugeschaut.
Ich bin in der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin in einem ganz einfachen Raum. An der Seite stehen Bücherregale, ein paar Tische, ein paar Stühle stehen in dem Zimmer. In der Mitte des Raums befindet sich eine schlichte Holzkiste, circa 60 auf 1,20 Meter. Und in dieser Kiste liegt ein Skelett. Also die Kiste ist mit Sand gefüllt, mit Erde und Steinchen. Und aus diesem Sand, aus dieser Erde, ragt ein kleiner Schädel hervor. Ich sehe Teile der Wirbelsäule, ich sehe Armknochen und Beinknochen. Bei mir ist Bettina Jungklaus, sie ist Anthropologin und war an der Ausgrabung beteiligt. Was haben wir hier für ein Skelett vor uns?
Wir haben hier ein recht vollständiges Skelett von einem Kleinkind. Das ist ein ganz besonderer Fund, weil es stammt aus der mittleren Steinzeit, aus dem Mesolithikum und ist etwa 8400 Jahre alt.
Frau Jungklaus, Sie wollen heute die Knochen untersuchen. Sie haben mitgebracht eine Lupe. Dann sehe ich hier noch auf dem Tisch so eine Art Lineal, sag ich jetzt mal, und allerhand Arbeitsblätter.
Ich fange mal an. Ich nehme jetzt die Lupe und schaue mir die einzelnen Knochen mal an. Insbesondere interessieren mich jetzt auch die Zähne, wie die entwickelt sind. So, und dann schaue ich mal auf den Unterkiefer. Und hier ist ganz deutlich ein Zahn zu erkennen aus dem Unterkiefer. Das ist ein Schneidezahn.
Lassen Sie uns mal die Gerätschaften tauschen. Dann schaue ich mir das auch noch mal durch die Lupe an. Sie nehmen das Mikrofon, ich bekomme die Lupe.
Okay. So.
So, jetzt sehe ich auch diesen unteren Schneidezahn ganz deutlich. Der obere, der schaut hier auch schon raus. Und ansonsten wirkt der Schädel so ein wenig so, als wäre er in der Mitte gespalten. Woran liegt das?
Na, er wirkt nicht gespalten, sondern das Stirnbein ist noch nicht verwachsen. Beim Erwachsenen ist es ein Knochen, aber bei Kindern sind es noch zwei und die verwachsen im zweiten Lebensjahr.
Der Schädel und die Knochen liefern Ihnen ja Hinweise auf das Kind. Was haben Sie da jetzt herausgefunden?
Also ich habe mir jetzt insbesondere bei den Zähnen angeschaut, wie sie entwickelt sind, wie weit, also wie groß der Zahn ist und wie weit er schon durchgebrochen ist. Und das ist ein wichtiges Indiz für das Alter.
Sie wollen jetzt noch die Knochen vermessen. Dazu nehmen Sie jetzt Ihr Lineal.
Das ist ein sogenannter Gleitzirkel, ein Messinstrument aus der Anthropologie. Ist eigentlich wie so eine Schieblehre, ganz einfach. Also ein Lineal mit einem beweglichen Anteil, ne, mit so einem Ast dran. Und damit kann ich die Langknochen vermessen. Das mache ich jetzt mal. Und nehme mir als erstes den linken Oberschenkelknochen vor, der ist noch recht komplett und ich messe jetzt einfach die ganze Länge und kann feststellen, das sind etwa 10,5 Zentimeter. Und da kann ich jetzt mal in einer Tabelle nachschauen, welchem Alter das entspricht.
Frau Jungklaus hat hier einen dicken Hefter vor sich und da sind allerhand Vergleichswerte drin, so dass Sie jetzt schauen können, die Länge, die Sie jetzt gemessen haben, ist das eine normale Länge? Welchem Alter entspricht diese Länge?
Ich habe jetzt hier eine Tabelle für archäologisch, also für Funde, Skelette aus früheren Jahrhunderten. Und ich habe auch Tabellen für heutige Kinder. Und ich kann jetzt ablesen, ein Kind mit einem halben Jahr, da ist der Oberschenkelknochen etwa 10,8 Zentimeter lang. Und wir hatten ja 10,5 gemessen. Und ich denke, damit kann man dieser Diagnose ein halbes Jahr ganz gut bestätigen.
Wenn wir uns jetzt nochmal die Knochen anschaut oder das Skelett, so wie es hier in der Kiste liegt, sieht es ja so aus, als hätten die Hände auf der Brust gelegen. Also eine Form der Bestattung oder eine Form, den Leichnam herzurichten, wie man das eigentlich heute auch noch macht. War das normal in dieser Zeit schon?
Also die Bestattungsweise in der mittleren Steinzeit sind sehr vielfältig. Oder es gibt Positionen auf dem Rücken, so wie dieses Kind hier bestattet wurde, dass es auf dem Rücken liegt und die Hände ja irgendwie vor den Bauch gelegt werden. Die Handknochen direkt sind ja nicht mehr erhalten, sodass wir nicht wissen, ob die Hände gefaltet lagen. Aber diese Position ist durchaus für die Zeit nicht unüblich.
Sie werden nachher die Kiste wieder verschließen und dann wird sie wie lange noch hier in dem Raum stehen?
Sie wird noch so lange hier in dem Raum stehen, an der HTW in Berlin, bis die lange Nacht der Wissenschaften kommt. Das ist irgendwann im Juni diesen Jahres und dort wird es auch noch mal gezeigt. Da können eben alle Interessierten sich das hier anschauen. Und bis spätestens Juni wird es hier sein. Und dann denken wir, dass es ins Landesmuseum nach Brandenburg transportiert wird und dort für die Ausstellung vorbereitet wird.
Die Durchblicker, eine Koproduktion von BR, SWR, WDR und NDR.
Das älteste Babyskelett Mitteleuropas. Das war eine Reportage von Miriam Freudig. Und damit ist Logo für heute zu Ende. Die Musik in der Sendung kam von Alex Pudu. Die CD heißt In the Eye of the Cat. Ich bin Maike Wahlhorn. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.